Gott, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Geist. Eines Tages kam ein Schriftgelehrter zu Jesus. Er fragte Jesus, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Dieser Schriftgelehrte wollte wissen, worauf es wirklich ankommt. Er wollte die Botschaft von Jesus auf das Wichtigste komprimiert haben. Und Jesus hat es tatsächlich geschafft, seine Botschaft auf ein Wort zu komprimieren. Liebe. Bei unserem Herrn geht es um Liebe. Jesus antwortete, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten. Bei Gott geht es nicht unbedingt um Gebote befolgen. Es geht nicht darum, ein gutes Leben als Christ zu leben. Es geht nicht darum, in erster Linie in den Gottesdienst zu gehen. Es geht darum, eine innige Liebesbeziehung mit dem Schöpfer dieser Welt zu führen und seine Liebe weiterfließen zu lassen zu den Menschen um mich herum. Aber unterschiedliche Menschen, auch hier im Gottesdienst, haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was Liebe überhaupt ist. Ich denke, deshalb hat Jesus das noch weiter spezifiziert. Wir sollen Gott nicht irgendwie lieben, sondern er will von uns geliebt werden mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit all unserer Kraft. Und jeder dieser vier Punkte, mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe, ganzem Verstand, mit aller Kraft, ist, denke ich, eine eigene Predigt wert. Und um den zeitlichen Rahmen nicht zu überziehen, will ich mich deshalb nur auf einen Punkt davon heute fokussieren. Und zwar darauf, den Herrn mit ganzem Verstand zu lieben. Was bedeutet das überhaupt? Unser Verstand, das, was wir denken, das bestimmt unsere Taten, unsere Emotionen und damit auch unser ganzes Leben. Man könnte vielleicht sogar sagen, wir sind das, was wir denken. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. In dem Kani Mata Tempel in Indien leben ca. 20.000 Ratten. Diese Ratten werden mit Speisen auf goldenen Tellern gefüttert. Touristen aus der ganzen Welt kommen und bringen diesen Ratten Essen. Inder aus ganz Indien kommen, um diese Ratten zu füttern. Gleichzeitig verhungern in den Dörfern um diesen Tempel herum Kinder, weil sie nicht genug zu essen haben. Wie kann es sein, dass Ratten gefüttert werden und Kinder gleichzeitig verhungern? Das Denken der Leute dort, die Weltanschauung dieser Menschen führt zu so einer Situation. Die Menschen dort glauben, dass die Ratten in ihrem nächsten Leben als wichtige Menschen wiedergeboren werden und versuchen, durch das Füttern der Ratten Glück für ihr eigenes Leben zu erlangen. Das, was wir in unserem Verstand denken, das hat Auswirkungen auf das, was wir tun. Ein anderes Beispiel ist unsere deutsche Geschichte. Ich will auf nichts rumreiten, aber die Gedanken und Ideen eines Mannes haben viele Leute in unserem Land damals verführt und einen falschen Stolz erzeugt, der dazu geführt hat, dass die Deutschen auf andere Völker herabgesehen haben. Ein Weltkrieg war die Folge. Das, was wir denken, hat Konsequenzen. Und ich denke, auch Jesus nimmt unsere Gedanken sehr ernst. In Matthäus 5, Vers 28 lesen wir, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Scheint so, als nimmt Jesus den Gedanken an etwas genauso ernst wie die Tat selbst. Unsere Gedanken sind sehr wichtig, weil sie bestimmen, wie wir leben. Genau deshalb glaube ich persönlich, dass wir unbedingt darüber nachdenken müssen, was es bedeutet, Gott mit ganzem Verstand zu lieben. Und da gibt es bestimmt viele Aspekte, die ich heute nicht alle abdecken kann. Und ich erhebe auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich will nur zwei Aspekte nennen. Heute nur eine Zwei-Punkte-Predigt. Was gehört also dazu, Gott mit ganzem Verstand zu lieben? Punkt 1. Erneuerung des Denkens. In Römer 12, Vers 2 lesen wir: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Aha. Es geht also darum, unser ganzes Denken zu erneuern. Was bedeutet dies und wie können wir das umsetzen? Jeder Mensch hat seine ganz eigene Weltanschauung. Eine Weltanschauung ist wie eine Brille, durch welche wir die Welt sehen, verstehen und interpretieren. Unsere Weltanschauung ist davon stark geprägt, wie wir erzogen wurden und was uns von früh auf beigebracht wurde. In Thailand zum Beispiel gilt die Unterseite des Fußes als dreckig. Jemandem die Unterseite seines Fußes zu zeigen, ist höchst unfreundlich. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das wäre ein Baustein von ganz vielen Bausteinen der thailändischen Weltanschauung. Jede Weltanschauung besteht aus vielen einzelnen Bausteinen. Das sind zum Beispiel unsere Werte, das, was wir glauben, wie wir Gott sehen und verstehen und so weiter. Und diese einzelnen Bausteine können der Wahrheit entsprechen oder zum Beispiel auch Lügen sein. Und ich glaube, ein Teil davon, Gott mit ganzem Verstand zu lieben, ist, diese Bausteine unserer Weltanschauung kritisch zu hinterfragen, zu überdenken, anhand der Bibel zu prüfen und wenn nötig zu erneuern. Heutzutage gibt es so viele Lehren in dieser Welt, die nicht dem Worte Gottes wieder entsprechen. Das, was uns um uns herum vermittelt wird, widerspricht ganz oft dem Worte Gottes. Und wir müssen unbedingt lernen, nicht alles sofort zu glauben, sondern das, was wir hören, im Licht der Bibel zu prüfen. Und das ist auch der Grund, weshalb Bibellesen so wichtig ist. Wenn wir nicht in der Bibel verwurzelt sind, dann wird es uns schwerfallen, diese Lügenbausteine von den wahren Bausteinen zu unterscheiden. Weil das Problem ist ja, dass der Großteil der Menschen auf dieser Welt, die Menschen um uns herum, sich selten an den Geboten Gottes orientieren, sondern nach ihrem eigenen Maßstab leben. Und deshalb ist es leicht für uns, mit diesem Strom mitzuschwimmen und uns dem anzupassen, weil das halt alle machen. Und wir oft nicht realisieren, dass es falsch ist. Wir brauchen also ganz dringend die Bibel, um zu prüfen, was Lüge und was wahr ist, was Dreck ist und was gut für uns ist. Aber wie sieht das konkret aus? Ein Beispiel. Baustein Nummer 1. Im Gespräch mit Menschen in Deutschland stoße ich immer wieder auf einen Baustein, der dem Worte Gottes widerspricht. Oft, wenn ich mit Menschen in Deutschland über den Glauben rede, höre ich einen Satz wie: Manuel, du redest so viel über Schuld. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich brauche keinen Retter. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe keine schlimmen Sünden begangen. Dieses Denken, wenn das irgendwie noch in unserem Kopf ist, steht im krassen Kontrast mit dem Worte Gottes. Menschen, die so etwas glauben, beurteilen sich nämlich mit ihrem eigenen Maßstab. Aber die Wahrheit ist, dass Gott nicht einen menschlichen Maßstab anlegt, sondern seinen göttlichen Maßstab. Es geht nicht darum, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, um festzustellen, dass mein eigenes Leben moralischer und vielleicht ein bisschen besser ist. Ich lüge weniger. Das ist gar nicht von Bedeutung. Es geht darum, was Gott zu unserem Leben sagt. Und nach Gottes Maßstab ist jeder, der schon einmal eine andere Frau als seine Ehefrau lüstern angeschaut hat, ein Ehebrecher. Wenn ich Hassgedanken gegen einen anderen Menschen habe, macht mich das nach Gottes Maßstab zu einem Mörder. Wenn ich einmal gelogen habe in meinem Leben, vielleicht auch nur eine Halbwahrheit, bin ich ein Lügner. Und wenn ich nicht legal erworbene Musik oder Filme auf meinem PC habe, macht mich das zu einem Dieb. Wenn mir irgendwas in meinem Leben wichtiger ist als Jesus, bin ich ein Götzenanbeter. Im Laufe meines Lebens bin ich persönlich all dieser Dinge, denke ich, schuldig geworden irgendwann mal. Das macht mich zu einem Ehebrecher, Mörder, Dieb und Götzenanbeter in Gottes Augen. Und das sind nur 5 von 10 Geboten. Wer denkt, er sei ein guter Mensch, belügt sich selbst. Die Wahrheit ist nämlich, wir sind alle schuldig vor Gott. Das sagt auch die Bibel. In Römer 3, Vers 9 steht, wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Wenn wir nun also diesen Weltanschauungsbaustein austauschen, das bedeutet, wir verstehen, wie verloren wir sind und dass wir einen Retter brauchen, anstatt uns selbst als gute Menschen zu sehen, dann wird unsere Liebe zu Jesus noch tiefer werden, weil wir plötzlich die Not verstehen, mit der wir ihn brauchen. Wir brauchen seine Rettung, wir schaffen es nicht alleine. Wir werden die gute Nachricht besser verstehen, weil wir die schlechte plötzlich auch verstehen. Ein zweiter Baustein, an dem ich es kurz illustrieren will, ist, wie wir Gott als Vater sehen und erleben. Wenn Menschen hören, dass Gott wie ein Vater ist, stellen sie sich Gott vielleicht als distanziert, streng und strafend vor, weil sie ihren eigenen Vater so erlebt haben. Und ich denke, das ist ein Problem. Weil oft wird das negative Bild vom leiblichen Vater auf Gott projiziert. Dabei ist Gott nicht wie ein menschlicher Vater. Er ist ein perfekter Vater. Er ist an unserem Leben interessiert. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Er wartet mit offenen Armen auf uns. Er liebt es, uns zu vergeben und uns gnädig zu sein. Er will mit uns kommunizieren und in unserem Leben involviert sein. Aber um Gottes Vaterliebe richtig verstehen zu können, ist es wichtig, diesen Baustein der Wahrheit anzupassen und nicht länger ein falsches Gottes-Vaterbild zu haben. Auch hier müssen wir wieder in die Bibel schauen. Wir müssen auf Jesus schauen. Er zeigt uns den Vater, sagt er einmal. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Menschen interagiert hat, dann können wir daraus lernen, wie der Vater wirklich ist und wie groß seine Liebe zu uns ist. Gott hat bereits mehrere Bausteine in meiner Weltanschauung ausgetauscht und erneuert. Und oft hatte dies große Auswirkungen darauf, wie ich lebe und was ich tue. Eines Tages beim Lesen eines christlichen Kinderbuches erneuerte Gott mein Denken. Er tauschte einen Baustein aus und zeigte mir, dass Menschen, die ohne ihn leben, in Ewigkeit verloren sind. Wir, die wir zu Jesus gehören, werden ihn in Ewigkeit genießen können. Aber Menschen, die in diesem Leben ohne Jesus leben, ohne Jesus leben wollen, werden genau dies auch in Ewigkeit tun. Und das hat damals mein Herz so zerbrochen, dass ich damals beschlossen habe, jeden, der es hören will, zu warnen davor. Das Resultat davon ist, dass heute Menschen mit Jesus leben, die ihn vorher nicht kannten, und dass meine Frau, meine Kinder und ich in Thailand leben, um dort Menschen von Jesus zu erzählen. Unsere Weltanschauungsbausteine bestimmen wahrlich über unser Leben. Und es ist wichtig, dass wir unser Denken erneuern und Lüge mit Wahrheit austauschen. Bevor ich meinen ersten Punkt noch einmal zusammenfasse, möchte ich noch eine Frage erwähnen, von der ich denke, dass wir sie uns viel öfters stellen sollten. Die Frage ist, was würde ich eigentlich zu diesem Thema denken, wenn ich nur die Bibel lesen würde und kein Vorwissen aus christlichen Kreisen hätte oder die Predigt von einem Pfarrer? Christliche Bücher, Predigten und Hauskreise sind ohne Frage gut. Aber trotzdem glaube ich, es würde uns von Zeit zu Zeit gut tun, einmal alles, was wir so hören, zu vergessen und einfach nur zu überlegen, was die Bibel zu einem Thema sagt und wie ich das verstehen würde, ohne einen anderen Menschen, der es für mich auslegt. Ich fasse meinen ersten Punkt noch einmal zusammen. Gott mit ganzem Verstand zu lieben, bedeutet unter anderem, sein eigenes Denken zu erneuern. Dies tun wir, indem wir die Bausteine, aus denen unsere Weltanschauung zusammengesetzt ist, kritisch im Licht der Bibel überprüfen und Lügenbausteine gegen Wahrheitbausteine austauschen. Mein zweiter und schon letzter Punkt hat etwas damit zu tun, auf was wir unsere Gedanken fokussieren. Weil es ist meistens wahr, dass das, was wir konsumieren, auch das bestimmt, was wir denken und damit tun. Ich will das mal versuchen. Ich weiß nicht, ob es klappt, das anhand dieser Gläser hier darzustellen. Das hier steht für Lügen und Unreines und Nicht-Gutes, was wir so angeboten kriegen in dieser Welt. Das hier steht für unser Denken und unseren Verstand. Wenn wir nun unser Denken mit Lügen füllen, mit Ungutem, mit Unreinem, dann wird es irgendwie natürlich eine Auswirkung auf uns haben. Und unser Denken wird dreckig und beschmutzt werden. Ich weiß nicht, ob man das so, da oben wahrscheinlich nicht mehr. Aber das, was wir konsumieren, das hat Auswirkungen auf unser Denken. Ja? Es wird dreckig und nicht mehr so schön. Was wir brauchen, ist, dass die Wahrheit neu, dass wir unseren Kopf auch mit Wahrheit füllen, uns auf das Gute fokussieren. Und wenn wir das machen, dann wird die Wahrheit auch unser Denken erneuern und wieder reinmachen und uns freimachen von dem Dreck. Mich persönlich schockiert es zu hören, was andere Christen alles so hören oder sich anschauen. Die Musik von heute und das, was im Fernsehen gezeigt wird, sind sehr oft die Werte dieser Welt und meistens im Gegenteil zu dem, was die Bibel sagt. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, meiner Meinung nach, dass es uns oft schwerfällt, Gott zu verstehen und seine Gebote zu befolgen. Weil wenn wir unser Denken permanent mit Gedankengut füllen, welches der Wahrheit widerspricht, dann wird das auch unser Denken blockieren und füllen. Wenn wir nicht anfangen, unser Denken mit Wahrheit zu füllen, dann werden wir weiter die Lügen dieser Welt glauben. Nicht zu Unrecht heißt der Feind auch der Vater der Lüge. Er liebt es, uns mit Lügen in unserem Denken klein zu halten und uns daran zu hindern, die Wahrheiten Gottes zu verstehen. Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Aber solange wir die Lügen des Feindes glauben, befürchte ich, werden wir diese Wahrheit, diese Freiheit nur beschränkt erleben. Was ist das zum Beispiel, wovon ich hier rede? Viele Lügen dieser Welt konfrontieren uns täglich. Und viele Christen haben leider auch angefangen, sie zu glauben. Ein paar Beispiele. Die Welt ermutigt uns, uns selbst zu verwirklichen, unseren eigenen Traum zu erfüllen. Aber ein Leben in der Nachfolge Jesu legt die eigenen Wünsche nieder, um die Ziele Gottes zu verfolgen, nicht die eigenen Ziele. Die Welt ermutigt uns, dass jeder sexuell tun soll, was er gerne will. Freiheit nennt man das. Aber die Bibel ist klar, dass Sex Gottes Geschenk ist, welches reichlich ausgelebt werden soll im schützenden Rahmen der Ehe. Oft im Gespräch mit Jüngeren habe ich das Gefühl, dass sie denken, dass sobald sie den richtigen Partner gefunden haben, dass dann alles gut wird. Alle Probleme sind gelöst, sie sind glücklich und erfüllt. Aber auch das stimmt nicht. Die Leere, die ganz oft in diesen Menschen ist, kann nur Jesus füllen. Und dann, wenn wir gefüllt sind von Jesus, sind wir auch bereit, einen anderen zu lieben. Oder die Welt versucht uns einzureden, dass ein guter Job mit viel Geld Glück und Sicherheit für die Zukunft verheißt. Aber ich denke, der sicherste Ort auf dieser Welt ist, wenn wir in Gottes Willen leben, wo das auch immer ist. Das bedeutet nicht, dass uns Leid und Unglück erspart bleibt. Das ist auch ganz klar zu sagen, aber er wird uns durchtragen und uns zu seiner Ehre gebrauchen. Als Kinder bekommen wir beigebracht, unsere Hände zu waschen vor und nach dem Essen. Händehygiene, Hygiene ist uns Deutschen wichtig. Aber ich denke, wir müssen lernen, auch Gedankenhygiene zu betreiben. Paulus beschreibt es im Philipperbrief, worauf wir unsere Gedanken richten sollen. Er schreibt in Philipper 4, Vers 8, Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Auch hier wieder der Gedanke, fülle dein Denken mit dem, was wahr ist. Konzentriere dich darauf, was rein, gut, gerecht und anständig ist. Denn wenn diese Dinge unser Denken bestimmen, dann werden diese auch unsere Früchte, dann werden diese auch Früchte in unserem Leben tragen und unsere Worte und unser Handeln bestimmen. Ich möchte einen kleinen Einblick geben, wie ich diese Lehre in meinem persönlichen Leben umgesetzt habe. 8 Jahre meines Lebens bin ich fast täglich eine Stunde Fahrrad gefahren, meistens der Weg zur Arbeit oder zur Schule. Diese Zeit habe ich genutzt, um Predigten von ganz unterschiedlichen Predigern zu hören. So kam es, dass ich über 8 Jahre fast wöchentlich 5 bis 6 Predigten gehört habe. Und dies hat mir persönlich geholfen, viele Lügenbausteine in meinem Denken zu identifizieren und auszutauschen. Und die Wahrheiten, die ich täglich gelernt habe, waren noch frisch in meinem Kopf, wenn es in einer Alltagssituation zu einer Entscheidung kam, die ich treffen musste. Auch haben Miriam, meine Frau, und ich beschlossen, keinen Fernseher zu Hause zu haben, um nicht davon abgelenkt zu werden. So kommt es, dass wir während Alltagsarbeiten, Abwasch machen oder sonst irgendwas eher eine Predigt oder ein christliches Hörbuch hören, anstatt Fernseher zu sehen. Ich sage nicht, dass man nichts mehr machen darf, außer christlichen Büchern zu lesen und Predigten zu hören. Aber ich denke, umso das, worauf wir unseren Blick richten, das wird uns bestimmen. Umso mehr wir unseren Blick auf Jesus richten, der ja all das ist, was eben beschrieben wurde. Jesus ist gut, Jesus ist rein, Jesus ist anständig. Umso mehr wir unseren Blick auf Jesus richten, umso ähnlicher werden wir ihm auch werden. Oder das Gegenteil, umso weniger wir uns für ihn interessieren, umso mehr wird unser Glaube auch erkalten und flach bleiben. Ich höre öfters mal Menschen sich beklagen, dass sie so wenig mit Jesus erleben und ihn nicht erfahren im Alltag. Wenn ich dann nachfrage, wie viel Zeit sie so mit Jesus verbringen, dann wundert mich das nicht. Meine eigene Erfahrung sagt, umso mehr ich mich nach Jesus ausstrecke, Bibel lese, mit ihm rede, umso mehr spüre ich ihn und seinen Frieden. Aber wenn ich ihn vernachlässige und keine Zeit mit ihm verbringe, dann erlebe ich ihn auch weniger. Wie eng unsere Intimität mit Jesus ist, liegt stark in unserer Hand. Jakobus 4, Vers 8 drückt das so aus: Naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch auch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich möchte meinen zweiten Punkt mit einer Geschichte beenden. Ein Mann, der Hunde züchtete und sie dann gegeneinander kämpfen ließ, wusste immer zu 100% genau, welcher Hund gewinnen würde. Als er gefragt wurde, woher er das immer wisse, antwortete er: Es gewinnt immer der Hund, den ich zuletzt gefüttert habe. Ich möchte zum Schluss beten. Vater, wie schnell kann unser Denken uns verführen und verblenden? Wir brauchen es so dringend, dass du uns hilfst, unser Denken zu erneuern und reinzuhalten. Bitte fülle du unser Denken mit Wahrheit, damit wir die positiven Auswirkungen davon in unserem Leben erfahren dürfen. Hilf du uns doch bitte, unser Denken ganz auf dich auszurichten, damit unser Leben dich ehrt und zeigt, wie sehr wir dich lieben, mit unseren Gedanken und Taten. Amen.